Liebe Zuhörer unseres Radios, wir werden das Buch jetzt dann beenden. Papst Franziskus, das Interviewbuch mit ihm, Mein Leben, mein Weg, Eiche Suita. Er wird zum Schluss gefragt, ob er an den Fortschritt der Zivilisation glaubt und antwortet zunächst einmal negativ abgrenzend, dass die Möglichkeit besteht, dass die wissenschaftlichen Erfindungen den Menschen überwältigen und er nicht mehr Herr der Schöpfung ist, sondern Sklave der eigenen Erfindungen. Es beginnt mit genetischen Experimenten, den Versuchen zu klonen und endet möglicherweise damit, dass der Mensch den Mythos von Frankenstein verwirklicht. Ein anderes Beispiel. Wenn der Mensch die Atomenergie zur Kriegsführung verwendet oder wenn er sich an unmenschlichen Gesetzen begeistert, in der Meinung, sie seien fortschrittlich. Das ist eine Unkultur, wie ich es nenne, die Katastrophen hervorbringt und letztlich zu den großen Niederlagen des Menschen führt, die bewirken, dass die Menschheit auf irgendeine Weise wieder neu beginnen muss. Er spricht sie dann für eine Ethik aus, die eine Frucht der menschlichen Güte ist. Die Güte muss immer mit dabei sein. Beunruhigt sie der Geburtenrückgang in der ersten Welt und die Zunahme der Alleinlebenden? Natürlich bin ich sehr besorgt. Es handelt sich um eine Form des gesellschaftlichen Selbstmords. Im Jahr 2022 wird Italien nicht mehr über die ausreichende Einzahlung in seine Altersversorgung verfügen. Das Land wird so keine Mittel haben, um seine Ruheständler zu bezahlen. Ende 2007 hat Frankreich die Tatsache gefeiert, dass es bei 2 Kindern pro Frau angekommen ist. Aber Italien und Spanien haben weniger als 1 Kind pro Frau. Deutschland dürfte da auch mit beteiligt sein. Das bedeutet, dass es geografische Räume und soziale Gebilde geben wird, an deren Stelle etwas anderes treten wird, was impliziert, dass andere Kulturen und möglicherweise eine andere Zivilisation entstehen werden. Die Invasion der Barbaren um das Jahr 400 wird vermutlich auf andere Weise wiederholt, denn das Territorium, das die einen aufgeben, werden andere besetzen. Europa erlebt möglicherweise durch die Migration Veränderungen in seiner Kultur. Genauer gesehen ist das kein neues Phänomen. Wir sollten nicht vergessen, dass die großen christlichen Gemeinden, die über Jahrhunderte hinweg in Nordafrika bestanden haben, heute fast nicht mehr existieren. Da hat der Papst sicher recht, sie wurden vom Islam überrannt. 450 Diözesen sind in Nordafrika, das immer ein ganz christliches Land war, überrannt worden, sind ausradiert worden. Sie werden heute noch nominell an Bischöfe und Weihbischöfe gegeben, damit sie noch irgendwie präsent sind, auch bei uns. Er wird dann gefragt, wie er sich die Zukunft der katholischen Kirche vorstellt, ob das neue Jahrhundert religiös sein wird. Die Kirche muss die Entwicklung der Völker begleiten, die existenzielle Entwicklung, aber auch die moralische. Also die menschliche Entwicklung mit all ihrem neuen Potenzial. Sie muss dafür sorgen, dass die Menschlichkeit zunimmt, weil der Mensch letztlich das Ziel der Offenbarung Gottes, weil er Bild Gottes ist. Als Christen können wir von dieser Vorstellung keinen Abstand nehmen, sie ist auch nicht verhandelbar. Im Übrigen glaube ich, dass das neue Jahrhundert religiös sein wird, man muss aber abwarten, auf welche Weise. Ich betone nochmals, Religiosität wird manchmal von einer Art vagem Theismus begleitet, der das Psychologische mit dem Parapsychologischen vermischt. Das ist nicht immer eine wahrhafte und tiefe persönliche Begegnung mit Gott, wie es nach christlichem Verständnis sein sollte. Dann wird er gefragt, ob es bei der Wiedervereinigung der christlichen Konfessionen Fortschritte geben wird. Er erwähnt dann lobend die Schritte, die bisher erreicht worden sind, die gemacht worden sind. Und dass wir uns als Katholiken und Protestanten heute einander näher fühlen und auch mit den Unterschieden leben. Man sucht nach einer versöhnten Verschiedenheit. Ich antworte direkt auf Ihre Frage. Ich halte nichts davon, dass man heute in den Kategorien der Einheitlichkeit oder der vollständigen Einheit denkt. Vielmehr geht es um eine versöhnte Verschiedenheit, zu der gehört, dass man gemeinsam unterwegs ist, gemeinsam betet und arbeitet und miteinander die Begegnung mit der Wahrheit sucht. Wie stellen Sie sich die Zukunft Argentiniens vor? Die Gesellschaft verfügt über moralische und kulturelle Reserven. Glücklicherweise gilt für unser Volk, je einfacher, desto solidarischer. Sicher ereignen sich beunruhigende Dinge gelegentlich, so vor einiger Zeit eine Feuerkatastrophe in einem sozialen Brennpunkt in Buenos Aires. Er ging auf einen Konflikt von Armen mit Armen zurück. Das war ein Attentat auf diese solidarischen Ressourcen. aber wir haben sie noch nicht eingebüßt. Die Herausforderung besteht darin, aufmerksam zu sein und sie zu sichern. Wenn Politiker anfangen, Lösungen durch Abmachungen zu suchen, gehen sie in die Irre. Wenn sie sich nicht auf die Solidarität der moralischen Reserven unseres Volkes stützen. Im Gegenteil, wir gehen sonst nur einen Vertrag, den wir auch brechen können, wenn es uns zum Vorteil dient. Es stimmt, dass dem Volk übel mitgespielt wird und es sich in einer einigermaßen anarchischen Situation befindet. Aber es ist höchste Zeit, sich für das Vaterland einzusetzen, weil wir, um es nochmals zu betonen, über Ressourcen verfügen. Dann wird er als vorletzte Frage gefragt, was er mit dem Begriff Vaterland verbindet. Ich spreche gern vom Vaterland und nicht vom Land oder der Nation. Das Land ist letztlich eine geografische Größe, die Nation eine verfassungsmäßige. Demgegenüber ist das Vaterland etwas, was Identität schafft. Von einem Menschen, der den Ort liebt, an dem er lebt, würde man nie sagen, er sei Einwohner eines Landes oder ein Nationalist, sondern vielmehr, er sei ein Patriot. Im Vaterland steckt das Wort Vater. Es enthält, wie ich schon betont habe, die Tradition der Väter, führt sie fort und lässt sie voranschreiten. Das Vaterland ist das Erbe unserer Väter und in der Gegenwart muss man es weitertragen. Deshalb gehen sowohl diejenigen die Irre, die das Vaterland ohne sein Erbe verstehen wollen, wie auch jene, die es auf dieses Erbe reduzieren möchten und nicht wollen, dass es sich weiterentwickelt. Dann wirklich die letzte Frage zusammengefasst. Haben Sie also eine gemäßigt optimistische Vision für die Zukunft des Landes und der Welt? Ja, so sehe ich es. Natürlich kann ich mich auch täuschen. Wir werden es nicht mehr erleben, das wird Sache unserer Nachkommen sein. Und dann bringt er einen Witz. Man merkt auch so, dass er durchaus auch ein humorvoller Mensch ist. Es ist wie bei der Geschichte von den zwei Priestern, die sich über ein künftiges Konzil unterhalten und einer fragt, wird ein neues Konzil den Pflichtzölibat aufheben? Der andere gibt die Antwort, ich meine ja. Der erste fügt hinzu, in jedem Fall werden das wir nicht mehr erleben, sondern unsere Kinder. Spaß beiseite. Wir sollten nicht Hoffnung mit Optimismus verwechseln. Der Optimismus ist eine psychologische Verhaltensweise gegenüber dem Leben. Die Hoffnung geht weit darüber hinaus. Sie ist der Anker, den man in die Zukunft auswirft und der es einem ermöglicht, am Tau zu ziehen, um das zu erreichen, was man wünscht. Es ist eine Anstrengung, die in eine gute Richtung geht. Darüber hinaus ist die Hoffnung etwas Theologisches. Sie hat mit Gott zu tun. Aufgrund von all dem glaube ich, dass das Leben triumphieren wird. So dieser letzte schöne Satz in dem Interviewbuch von Sergio Rubin und Francesca Ambrugetti vom Hertha Verlag herausgegeben. Ich danke dem Hertha Verlag, dass er mir die Erlaubnis gegeben hat, unserem Radio dieses Interview in einigen Zügen Ihnen vortragen zu können. Es ist ja auch dann schon bald vergriffen gewesen, bin aber sicher, dass es jetzt wieder erhältlich ist. Sie können aus diesem Buch die wesentlichen Positionen unseres jetzigen Papstes ersehen. Manches in seinen Ansprachen wiederholt sich naturgemäß in dem, was er in diesem Interviewbuch vorgelegt hat. Es wird ja immer wieder auch von interessierter Seite Bestimmtes an den Äußerungen von Papst Franziskus einseitig dargestellt und deshalb scheint es mir schon wichtig zu sein, zu hören, was er selbst uns zu sagen hat. Er hat dann noch im Anhang, oder vielmehr die Herausgeber haben im Anhang eine Reflexion im Anschluss an das argentinische Nationalepos Martin Fierro gebracht. Es handelt sich um einen Gaucho, der in einer sich ändernden Welt sich zurechtfinden muss. Ich habe es jetzt nochmals durchgelesen. Es sind sehr wertvolle und gute Gedanken, die sich aber natürlich besonders auf die Situation der argentinischen Nation beziehen, die dann für uns jetzt so direkt nicht interessant sind. Deshalb möchte ich auch heute dieses Interviewbuch abschließen. Ich darf Ihnen noch den Segen geben. Es segne, heile und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.